Dies ist schon wieder meine letzte Botschaft an diesem Wochenende. Und alle die nicht dabei sein konnten, haben die Gelegenheit, die erste und die zweite Botschaft zu hören. Die ist schon im Internet, schon erhältlich, kannst du dir schon runterladen und dann in den nächsten Tagen anhören, was ich sehr empfehlen würde, um ein bisschen Appetit zu machen. Die erste Botschaft ging darum, wie wir an einen tieferen Platz der Sicherheit, der Identität, der Geborgenheit, des Wertgefühls, der Stärke, der Annahme in unserer Beziehung zu Gott kommen. Das war die erste Botschaft. Und die zweite, also wir und Gott, das zweite war wir untereinander. Wie das Licht Gottes scheint und wie es uns offenbar macht und wie es uns hilft aus Täuschung und Selbsttäuschung, Betrug und Selbstbetrug und Heuchelei und Unechtheit in unseren Beziehungen herauszuhelfen. Dass die Gemeinde erfüllt wird von Wahrheit, von Wahrhaftigkeit und das Licht Gottes scheinen kann. Das ist so wichtig, das ist so ein Anliegen für Gott. Und er zählt noch etwas Drittes. Das eine war wir und Gott, das zweite ist wir untereinander. Und das Dritte, was ist das Dritte? Wir und die da draußen. Und wenn eine Gemeinde diese drei Aspekte im Auge behält, wird sie gesund wachsen. Wenn sie eine von diesen drei Aspekten ignoriert, wird sie schief und krank aufwachsen und wird nicht in der Lage sein, auf eine richtige Art und Weise mit ihrem Gott zusammenzuarbeiten. Lass uns einmal beginnen mit folgender Schriftstelle, 1. Timotheus, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2 und hier Vers 4, aber damit wir einen Zusammenhang haben, müssen wir auch noch Vers 3. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben einen Rettergott. Auf seinem Herzen ist es, Menschen zu retten. Er hat mit deiner Rettung nicht aufgehört. Sondern da sind noch andere Menschen, die er ruft und die er retten will, die er erreichen will, die er aus der Finsternis in sein Licht bringen will, die er in sein Reich bringen will, die er an sein Herz ziehen will. Und die Rettung Gottes, die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit ist das Mittel, das Menschen rettet, das Menschen hilft, das Menschen den Segen Gottes bringt. Das trifft zu auf Gläubige und auf Ungläubige. Alle bekommen mehr von Gott, indem sie ihn klarer erkennen. Erkenntnis Gottes bringt den Segen Gottes. Und indem wir erkannt haben, Jesus ist für unsere Sünde gestorben und er ist für uns auferstanden, er ist der Weg zum Vater, ist die Erkenntnis Gottes nicht beendet, sondern das ist das Tor, durch das wir gehen. Und da ist ein lebenslanger Weg, wo wir immer mehr von ihm, von seiner Schönheit sehen. Und all das, was wir sehen, hat eine enorme Kraft und verwandelt uns und bringt uns hinein in das, was wir sehen. Wir werden das, was wir anschauen. Wir werden das, was wir sehen. Und wir sollen den Herrn sehen in seiner Schönheit. Wir sollen den Herrn sehen in seiner Größe, in seiner Majestät, in seiner Treue, in seiner Hingabe an sein Volk. Wir sollen ihn sehen in seiner Liebe. Und all das hat eine wunderbare Auswirkung auf uns. Man kann nicht Gott sehen und der Gleiche bleiben. Das ist nicht möglich. Wir sehen ihn und wir werden verändert. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo der Himmel offen ist, wo die Erkenntnis des Herrn sehr, sehr leicht zu bekommen ist. Und die Gemeinde soll auch ein Ort sein, von wo aus die Erkenntnis des Herrn hinausgeht in eine Welt voller Dunkelheit, voller Unkenntnis über Gott. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, zu lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten, ein machtvolles Werkzeug, ein Instrument in seiner Hand zu sein und ihm Raum zu geben, mit der Gemeinde und durch die Gemeinde hineinzuwirken in die Welt und dort Gefangene freizusetzen, Blinden die Augen aufzutun und ihnen zu helfen, diesen wunderbaren Gott zu sehen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und jede Gemeinde, die sich dem verschließt, aus Gleichgültigkeit, aus einer geistlichen Selbstsucht heraus, die sagt, wir sind gerettet und fertig und alles ist gut, und die sich nicht danach ausstreckt, mehr von dem Eifer Gottes erfasst zu werden, Menschen zu retten, wird sterben. Jede Gemeinde, die sich nicht danach ausstreckt, von dieser brennenden Retterliebe unseres Rettergottes erfasst zu sein und die nicht danach trachtet, mit ihm zu kooperieren und ihm zu erlauben, dass er durch sie wirken kann, Menschen zu retten, wird sterben. Und viele Gemeinden sind am Sterben und noch viel mehr Gemeinden sind gestorben. Auch Gemeinden voll des Heiligen Geistes, sie tanzen, jubeln und springen und jauchzen und feiern den Herrn. Aber da ist keine Sehnsucht. Gott möchte Menschen retten. Und dann wird dieses Feiern irgendwann künstlich und schal und abstoßend und hässlich und gemacht. Und nichts ist schlimmer, als wenn die Salbung ersetzt wird durch menschliche Seelenmassage. Nichts ist schlimmer als das. Das ist das Ekligste, wozu wir imstande sind. Und der Herr möge uns bewahren davor. Der Herr möge uns bewahren, dass wir echt bleiben, echt werden und im Heiligen Geist fließen. Und der Heilige Geist will Jesus als Retter in einer dunklen Welt groß machen. So, das Heil kommt durch Erkenntnis Gottes. Und weil das so ist, ist der Gegenspieler Gottes, der Teufel, an nicht so sehr interessiert, wie zu verhindern, dass die Erkenntnis Gottes sich bahnbricht. An nichts ist er mehr interessiert. Das ist seine Haupttätigkeit, die Erkenntnis Gottes zu verhindern, aufzuhalten, Menschen in Dunkelheit zu halten. Weil wenn sie Gott nicht sehen, in seiner Absicht, in seinem Angebot, in seiner Güte, wenn sie die machtvolle Gnade, die Leben verändern kann, nicht sehen können, ist kein Verlangen, Gott zu suchen, kein Verlangen, diesem Gott zu begegnen, kennenzulernen und sich hinzugeben. Die Hauptaktivität des Teufels in der Welt, aber nicht nur in der Welt, auch bei den Gläubigen besteht darin, Erkenntnis Gottes zu verdunkeln. Das ist die Hauptaktivität des Teufels. Lass uns eine Schriftstelle lesen, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Dort redet Paulus von den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, und das ist Satan, wer seine Bibel kennt, weiß, dass der Gott dieser Welt ist nicht Jesus Christus, der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt, ist der Teufel zusammen mit seinem Dämonenherr, mit diesen Mächten der Finsternis in der himmlischen Sphäre oberhalb der Erde, in der Luft. Der Geist, der in der Luft wirkt, sagt Paulus. Der Gott dieser Welt, er hat den Menschen den Sinn verblendet, damit sie nicht den Lichtglanz von der Herrlichkeit Christus, der Gottes Bild ist, sind den Lichtglanz des Evangeliums, von der Herrlichkeit des Christus sehen. Das ist sein Ziel. Sie sollen den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht sehen. Das ist das Bestreben des Teufels. Und er hat mit diesem finsteren, bösen Werk nicht aufgehört, seitdem wir gläubig geworden sind. Er hat nicht gesagt, okay, das ist zu spät, der ist jetzt gerettet, der kommt in den Himmel, der hat die Ewigkeit mit Gott, bei dem kann ich nichts mehr tun. Nein, er wirkte weiter. Und er wirkt und er lügt und er spuckt Lügen aus und er vernebelt uns und er erzeugt eine Atmosphäre, wo die himmlischen Dinge, wo die geistlichen Realitäten nicht real sind für uns, wo wir ein Gefühl haben, ja, aber irgendwie kann ich mir das alles nicht so vorstellen, irgendwie weiß ich nicht, ob das real ist. Dieses Pult ist real, ja, das kann ich sehen und anfassen, aber die unsichtbare Welt und der Thron Gottes und all das, ob das wirklich so ist, ich weiß nicht. Und Menschen werden mehr von ihrem Gefühl bestimmt als von Wahrheit. Und sie tun nichts dagegen, diese lügenhaften Atmosphären und Stimmungen in sich zu beseitigen. Und so werden sie überwältigt von Gefühlen, die dem Wort Gottes widersprechen. Und wir sind schizophrene Menschen. Im Kopf sagen wir, ja, ich glaube an Gott. Und mit dem Herzen beweisen wir mit unserem Leben, dass wir überhaupt nicht mit ihm rechnen. Dass er nicht für uns real ist. Paulus redet davon, dass der Teufel Dinge hineinpflanzt in unsere Sichtweise, in unsere Gedankenwelt. Er redet von Höhen, von Festungen, von Vernunftschlüssen, von Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. 2. Korinther 10, 4 bis 5 oder erstmal Vers 5. Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Wenn wir Kind Gottes sind, sind wir nicht gefeit davor, weiterhin vom Feind belogen zu werden. Heute ist Sonntag. Und Hunderttausende oder wahrscheinlich mehr als Hunderttausende von Menschen in unserem Land gehen in irgendeine Kirche oder Kapelle oder irgendetwas. Und Millionen von Menschen in unserem Land werden belogen von professionellen Blindenführern. Und ihm wird gesagt, weil du eine Zeremonie mitgemacht hast, weil du einen Taufschein hast, deswegen gehörst du zur Familie Gottes. Millionen von Menschen werden irregeleitet vom blinden Blindenführer. Was tun wir damit? Tja, das ist halt so. Außerdem ist es ein bisschen krass ausgedrückt. Du willst ja wohl nicht all diesen Priestern und Pfarrern irgendwie absprechen. Das ist auch gut meiner, nicht wahr? Wie findet Gott das? Wie empfindet Gott das? Wenn du nicht sehen kannst, dass der Zorn Gottes über so ein Satanswerk entbrennt, dann kennst du den Gott der Bibel nicht. Sieh den Zorn Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die die Leute auf den Holzweg führen. Niemals hat er gesagt, ach, ihr seid meine Partner, wir sind Kollegen, wir arbeiten für dieselbe Sache. Nein, sie arbeiten für das Gegenteil. Sie arbeiten dafür, Menschen mit religiösen Werken in die Irre zu führen, aber nicht in die Freiheit zu führen. Und Jesus hat nie einen Pakt gemacht, nie eine Versöhnung geschlossen, nie einen Bund gemacht mit dieser Art von Leuten. Und wenn er mit ihnen gesprochen hat, ist er sehr, sehr direkt gewesen. Hat Jesus sich geändert gegenüber den blinden Blindenführern heute? Hat die Meinung Jesus sich geändert? Nein, wir haben uns geändert. Er ist immer noch derselbe. Und wenn uns das egal ist, dass Millionen von Menschen belogen werden, dann zeigt das nur, wie kalt und wie gleichgültig wir sind und wie weit wir weg sind vom Herzen Gottes. Und Tausenden und Tausenden und Tausenden von wirklichen Gläubigen wird Sonntag für Sonntag Angst gemacht vor dem Heiligen Geist. So dass sie wissen, also das Schlimmste, was mir passieren kann, ich habe eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, rette sich, wer kann. Und sie haben Angst. Woher kommt diese Angst? Durch Lügen des Teufels. Sie werden belogen und können nicht mehr klar sehen. Du kannst irgendeinen ungläubigen Journalisten nehmen und sagen, bitte lies einmal das Neue Testament. Und er liest einmal das Neue Testament durch und er versteht eins. Neue Testament ex Christian ohne den Heiligen Geist ist nicht denkbar. Nimm den Heiligen Geist raus aus dem Neuen Testament und rede nicht mehr von einem neutestamentlichen Christsein. Ohne die Partnerschaft, die Beziehung, die Hingabe, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist ein neutestamentliches Christsein nicht möglich, nicht denkbar. Und trotzdem versuchen es Hunderttausende von Christen in unserem Land, weil sie belogen worden sind. Der Teufel ist aktiv in Deutschland. Aber Jesus auch. Und Jesus sucht Partner. Und Jesus muss mit Menschen zusammenarbeiten. So wie der Teufel Menschen braucht, die seine Lügen verbreiten, braucht Jesus Menschen, die seine Wahrheit verbreiten. Und Licht ist stärker als die Finsternis. Aber die Wahrheit muss angewandt werden. Die Wahrheit muss losgelassen werden. Die Wahrheit muss ihr Werk tun. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Die Bibel redet davon, dass die Gemeinde in einem Konflikt ist mit den Mächten der Finsternis. Wir haben gegen Satan und die finsteren Mächte zu kämpfen. Das ist, was Paulus sagt. Und du kennst ganz viele Gemeinden, die vielleicht dem zustimmen, aber ihr Leben und die Art und Weise, wie sie sich bewegen und benehmen im Alltag und als Gemeinde, zeigt, dass sie das nicht wirklich glauben. Und die finsteren Mächte sind für sie nicht real. Aber das Wort Gottes sagt, sie sind da und wir haben gegen sie zu kämpfen. Was für einen Beweis brauchst du noch? Du musst sie nicht fühlen, du musst keine Begegnung mit ihnen haben, du musst nur glauben an das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, diese Mächte sind da. Die sind hier heute Morgen, die hören, was ich sage. Und die schauen sehr aufmerksam, was du tust mit dem, was ich sage. Und sie haben Riesenangst davor, dass du sagst, okay, das ist die Wahrheit, das wird Konsequenzen haben in meinem Leben, das wird Konsequenzen haben in meiner Gemeinde. Wir haben gegen Mächte der Finsternis zu kämpfen, sagt Paulus. Und hier auch in dieser Schriftstelle, die ich eben zum Teil schon zitiert habe, die Waffen unseres Kampfes, 1. und 2. Korinther 10, 4 und 5, die Waffen unseres Kampfes, wir haben einen Kampf. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Mächte, finstere Gestalten in der Himmelswelt, dämonische Mächte, die dort sind mit einem einzigen Ziel, Bollwerke aufzubauen und Menschen davon abzuhalten, die Wahrheit zu sehen. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, in einem aktiven Kampf, nicht nur in einem Verteidigungskampf für sich selber, sondern in einem aktiven Kampf gegen diese Mächte vorzugehen, sie zu überwinden und Gefangene freizusetzen, Menschen, die verblendet worden sind, von der Macht der Finsternis freizusetzen. Lass uns einmal sehen, was Paulus sagt, oder was der Herr sagt über den Auftrag von Paulus. Apostelgeschichte 26. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Was war die Aufgabe von Paulus? Er sollte Menschen die Augen öffnen. Wofür? Damit sie sich bekehren. Vor Bekehrung, vor jeder Bekehrung geschieht ein geistlicher Prozess, dass blinde Augen aufgetan werden. Dass man seinen Zustand sieht, dass man seine Verlorenheit sieht, dass man das Kreuz sieht, dass man sieht, was Jesus am Kreuz getan hat und dass man dann sein Vertrauen nicht mehr auf sein Gutsein setzt, sondern auf die Güte Gottes und sagt, meine einzige Chance für ein neues Leben, für einen neuen Anfang, für rauszukommen aus dem Fluch, ist, ich setze mein Vertrauen auf das, was Christus für mich auf Golgatha getan hat. Bevor jemand sich bekehrt, müssen ihm die Augen aufgetan werden. Eine echte Bekehrung, es gibt auch viele falsche Bekehrungen, wo Leute nur Ja sagen, mit dem Kopf nicken, aber wo im Herzen nichts passiert ist. Aber jede echte Bekehrung setzt voraus oder ihr geht voraus, dass die Augen geöffnet werden. Blinde Augen müssen aufgetan werden. Und das tut Gott nicht vom Himmel, sondern er tut es durch Menschen. In der Kraft des Heiligen Geistes, mit den Waffen Gottes. Aber Gott tut es durch Menschen. Jesus sagt zu Paulus, ich habe dich gesandt, Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis, von der Macht Satans zu Gott. Noch einmal, vor einer Bekehrung müssen Augen aufgetan werden. Und Augen werden aufgetan durch das Werk von Gläubigen, die zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist. Augen werden nicht aufgetan, weil Gott möchte, dass Augen aufgetan werden. Augen werden aufgetan, wenn Menschen, die Gott kennen, die das Wort kennen, die dem Wort gehorchen, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Wenn sie das nicht tun, kann Gott es wollen, dass die Augen aufgetan werden, aber sie werden nicht aufgetan. Siehst du, welche Verantwortung wir haben? Wie viel abhängt davon, dass wir tun, was das Wort sagt? Und dass wir in eine Partnerschaft mit Gott kommen. Und dass wir uns leiten lassen, in seinem Sinne zu handeln, hier auf der Erde, als Stellvertreter Christi. Lass uns einmal zur Apostelgeschichte, Kapitel 15 gehen. Und da sehen wir, was für eine Identität die erste Gemeinde hat. Und das ist das Geheimnis ihrer Kraft. Das ist das Geheimnis, warum Gott so mit ihnen zusammenarbeiten konnte. Und jede Gemeinde hat eine Identität. Jede Gemeinde hat ein Verständnis, wer sie sind, wofür sie da sind, was sie tun sollen. Und wenn eine Gemeinde ihre Identität in Gott findet, wenn eine Gemeinde weiß, wofür sie da ist, weil sie das findet als Wahrheit in Gottes Buch, dann fängt sie an, mit Gott zu kooperieren und dann wird sie ein Segen sein an dieser Welt. Und sie wird nicht nur Gläubige in die Reife führen, in die Freiheit führen, sondern sie wird auch Ungläubige aus der Welt retten und Menschen mit Gott bekannt machen und Menschen helfen, tiefe, tiefgreifende, lebensverändernde Erfahrungen mit Gott zu haben. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wir dürfen diesen Aspekt, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und Menschen retten sollen, dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und wir sehen bei der ersten Gemeinde, was sie für ein Verständnis gehabt haben. Das ist hier das Treffen der geistlichen Leiter dort. Und wir lesen dort Apostelgeschichte. Kapitel 15, ich lese einmal Vers 13. Als ihr aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Die erste Generation der Gläubigen hat verstanden, wir sind die Erfüllung der Prophetie, zum Beispiel in Amos steht es, über die Hütte Davids, die wieder aufgebaut werden soll. Sie liegt in Trümmern und sie wird wieder aufgebaut. Die Gemeinde ist die Hütte Davids. Was bedeutet das? Die Hütte Davids ist ein bestimmter Lebensstil, den ich gleich ein bisschen skizzieren möchte. Aber lass uns erst anschauen, wofür gibt es das? Was ist das Ziel? Warum sollen sie Hütte Davids sein? Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Das Problem der Ungläubigen besteht darin, dass der Teufel ihnen eine Lähmung, eine Gleichgültigkeit, eine Blindheit, eine Passivität verpasst hat. Und sie kommen nicht auf die Idee, ich muss Gott suchen. Ich muss herausfinden, wer er ist, wie er heißt, was er von mir will, was er mir anbieten kann, was er von mir möchte. Ich muss ihn kennenlernen. Sie kommen nicht auf die Idee, sie werden zugemüllt mit Banalitäten. Eins dieser Banalitäten, was Menschen völlig aus dem Häuschen bringt, erleben wir gerade diese Tage. Wir nennen das EM. Und nach EM kommt WM und dann kommt dies und dann kommt das und dann kommt Champions League und dann kommt Grand Prix und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt die neueste Mode und dann kommt wieder was Neues und die Leute werden zugemüllt mit Banalitäten. Und all der Jubel und all der Hype und all dieses ganze Interesse an diesen Dingen, es rettet keinen einzigen Drogenabhängigen. Es setzt keine Menschen frei. Es hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Menschen, außer dass sie weiter schlafen. Und das ist die Absicht des Feindes. Menschen einfach zuzumüllen mit Banalitäten. Jeder Kiosk ist voll mit Quatsch. Nur damit die Leute über irgendwas quacken können, lästern können. Zugemüllt werden, aber nicht auf die Gedanken kommen, wir gehen spazieren, das ist der Sternenhimmel. Wow, es muss einen Gott geben. Wie heißt er? Was will der? Kann man den treffen? Kann der was zu mir sagen? Kann ich den kennenlernen? Hat er einen Plan für mich? Hat er eine Hilfe für mich? Die Leute kommen auf so einfache Gedanken normalerweise nicht. Nicht, weil diese Gedanken nicht naheliegend sind, sondern weil sie zugemüllt werden mit allen möglichen anderen Dingen. Und die Hütte Davids tut etwas, Und die Wirkung davon oder das Ergebnis davon ist, Menschen fangen an, Gott zu suchen. Und was hat dieser Gott der Bibel gesagt? Wer mich sucht, wird mich finden. Sucht mich von ganzem Herzen und ich lasse mich finden. So, sobald die Suche anfängt, ist das Ergebnis garantiert. Und deswegen ist die Aktivität des Teufels darauf gerichtet, dass die Suche gar nicht erst beginnt. Aber die Hütte Davids ist ein mächtiges Instrument in der Hand Gottes. Und es bewirkt eine Veränderung in der unsichtbaren Welt. Und es bewirkt, dass Menschen anfangen, Gott zu suchen. Was bedeutet Hütte Davids? Hütte Davids ist ein Begriff, der steht für eine neue Form von Gott dienen, die unter der Führung des Heiligen Geistes David, sage ich mal, erfunden hat. Erfunden ist das falsche Wort. Er hat einfach nur im Gehorsam getan, was Gott ihm gezeigt hat. Und das war eine Revolution. Weil bis zur damaligen Zeit gab es nur Dienst Gottes, Dienst an Gott gemäß der Hütte des Mose. Und das war viel Blut und die einzigen Laute, die du gehört hast, waren die armen Tiere, die abgestochen wurden und die verblutet sind. Keine Musik, kein Jubel, kein Tanz, kein Klatschen, keine Musikinstrumente, nichts. Und dann kommt David und sagt, so haben unsere Väter Gott angebetet, jetzt gibt es etwas Neues. Kannst du dir vorstellen, dass der ein bisschen Widerstand gehabt hat? Kannst du dir vorstellen, Leute gesagt, so darf man nicht Gott anbeten, Gott ist heilig. Jubeln, das wäre Gott unehrerbietig sein. Vielleicht sogar noch Fahnen schwingen. Das macht man bei der EM, aber doch nicht im Gottesdienst. Hallo? Es ist schon interessant, wie Gläubige voller Verachtung schauen können auf Gemeinden, die versuchen, in der Weise, wie die Bibel das beschreibt, Gott anzubeten. Und dieselben Gläubigen haben überhaupt kein Problem damit, den größten Quatsch bei irgendeiner WM oder EM mitzumachen. Und auf einmal sind Fahnen okay. Und auf einmal ist Schreien okay. Und auf einmal ist Hände hochheben okay. Und dann kommen sie in die Gemeinde. Bruder, denkt an Gott ist heilig. Denkt an solche Dinge tun wir nicht. Gerade am Abend davor haben sie getan. Und haben keine Probleme damit. Und dann haben wir hier das Wort Gottes und da steht, wir sollen tanzen, wir sollen jubeln, wir sollen springen, wir sollen schreien. Oh, Gott ist heilig, bitte Vorsicht. Wo bleibt die Ehrfurcht vor Gott? Ehrfurcht vor Gott ist, wenn wir ihn so behandeln, wie er behandelt werden möchte. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Amen. Und Hütte Davids unter der Leitung des Heiligen Geistes war eine Revolution, war eine völlig neue Art, Gott zu dienen und Gott anzubeten. Und es war unter der Leitung des Heiligen Geistes in die Gegenwart Gottes zu kommen und dort, so wie der Geist betont und geführt hat, mit ihm zusammenzuarbeiten, Gott zu erheben, seine Herrschaft, seine Macht, seine Größe zu proklamieren, sich ihm hinzugeben, ihn zu suchen, auf ihn zu warten, zu Wahrheit auszusprechen, Fürbitte zu tun, alles in einem Paket. Fürbitte zu tun, für sich selber zu beten und ein wichtiges Element, was in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Hütte Davids bedeutet, wenn du die Gebete liest, die sind uns ja aufgeschrieben in den Psalmen, das ist, wie man Gott gedient hat, das ist, was sie gebetet haben, das ist, was sie gesungen haben, dann siehst du immer wieder, sie haben dieses Verständnis gehabt, die Mächte der Finsternis sind da. Aber unser Gott ist größer und wir erheben seinen Namen. Wir machen ihn groß. Und sie haben kein verstandesmäßiges Problem gehabt. Wie können wir den Allerhöchsten erhöhen? Was macht das für einen Sinn, wenn das schon der Allerhöchste ist und wir erhöhen ihn noch? Wenn er der Allerhöchste ist, dann ist er gut und dann ist fertig. Nein, sie haben verstanden, Gott wirkt durch das Wort seiner Kinder. Gott vollführt das Wort seiner Knechte. Und es gibt die allgemeine Erhabenheit und Größe und Macht Gottes, die überall gültig ist und die anerkannt ist, an der man nichts verändern kann. Und es gibt die lokale, manifestierte Größe und Majestät Gottes. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und um hier einen Durchbruch zu haben, um hier etwas zu tun an den Mächten der Finsternis, die hier wirken, müssen wir hier die Größe Gottes aufrichten. Müssen wir hier Raum machen, dass seine Gegenwart sich zeigen kann und manifestieren kann. Und das ist weitaus mehr, als Gott kommt und wir spüren seine Güte, seine Freundlichkeit, seinen Frieden, seine Freude, seine Kraft. Es ist weitaus mehr. Es ist nicht nur diese Dimension. Und das siehst du bei Hütte Davids. Sie haben das Verständnis gehabt, während wir Gott erheben, sind die Mächte der Finsternis da und hören, was wir sagen, hören, was wir beten, hören, wie die Wahrheit wirklich ist. Und während sie geistliche Wahrheiten über Gott, wer er ist und dass er der Höchste ist und welche Macht er hat und was es auf sich hat mit dem Schicksal seiner Feinde, während sie Wahrheiten über Gott singen, proklamieren, aussprechen, beten, nimmt Gott diese Worte und macht daraus mächtige Waffen und demütigt die Mächte der Finsternis hier an diesem Ort. Das ist in Kurzform die Hütte Davids. Das Bewusstsein, wir ehren ihn und der Feind ist da, gleich nebenan. Und er hört, was wir tun und er soll hören, was wir tun. Er soll es hören. Das Wesen des Teufels ist Stolz. Und Stolz heißt, sich zu erheben. Und er möchte der Allergrößte sein. Der Fall Luzifers fängt immer an, ich will mich erheben, ich will mich Gott gleich machen. Und jetzt kommen wir und wir sagen, nein, nein, Gott ist der Allerhöchste. Er wird in die Wahrheit zurückgeworfen. Er wird konfrontiert mit seiner Lüge, mit seinem Schicksal, mit seiner Zukunft. Er wird konfrontiert mit dem, was wahr ist, und seine Lügengebäude stürzen zusammen. Das ist, wie Mächte der Finsternis geschwächt und gedemütigt werden. Das Werk des Feindes ist, Tag und Nacht Lügen über Gott auszusprechen. Das ist, was der Teufel tut. Und was tut die Gemeinde? Sie arbeitet mit dem Heiligen Geist zusammen und sie bringt diese Lügenmächte zum Schweigen. Psalm 8. Du wusstest schon, dass das kommt, nicht wahr? Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. So, die geistlichen Babys haben eine Macht. Und was tun sie mit dieser Macht? Sie bringen den Feind, den Rachgierigen, zum Schweigen. Er kann nicht mehr diesen Teppich von Lügen und ist alles nicht echt und es gibt Gott nicht und mich gibt's auch nicht und all diesen ganzen Nebel, den kann er nicht mehr weiter ausspucken. Und das Licht Gottes fängt an zu scheinen und Menschen kommen auf einmal auf den naheliegenden Gedanken, wer bin ich überhaupt? Kann ich wirklich glauben, all diese Natur, wunderschönen Ereignisse und Farben und Formen und wie alles zusammenpasst in der Natur, wie alles funktioniert. Nimm nur meinetwegen Hummel und Blüte. Die Hummel hat genau das Gewicht, um diese Blüte, bei Lippenblüter, weißt du, Botanik, was Lippenblüter sind, ja? Das sind bestimmte Formen von Blüten, die haben unten so ein Ding und wenn die Hummel da drauf geht, klappt das runter und dann kann die Hummel rein und kann an den Blütenstaub. Die Hummel hat genau das Gewicht, um dieses Ding runterklappen zu lassen. Die wiegt nicht mehr und nicht weniger. Ja, Zufall hat die Evolution fein geplant, nicht wahr? Was hat eigentlich in den Jahrmillionen, bevor die Hummel das richtige Gewicht gemacht hat, die Hummel gemacht, um an den Blütenstaub ranzukommen und die Blüte klappte nicht runter? Schon mal darüber nachgedacht? Wenn sie Millionen Jahre braucht, sich anzupassen an die Blüte, was hat sie in der Zwischenzeit gemacht? Wer sich mit Natur beschäftigt und ein bisschen klar ist im Kopf, kommt sehr schnell auf den Gedanken, zu glauben, dass das aus sich selber alles entstanden ist, den Glauben habe ich nicht. Sorry, also... Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Das ist einfach nicht möglich. So viele Zufälle gibt's überhaupt nicht. Aber auf so etwas kommen nur Kinder. Sobald die Schulbildung ansetzt, werden diese Gedanken ausgetilgt. Und Menschen kommen nicht auf die naheliegende Gedanke, wenn da eine Natur so wunderbar eingerichtet ist, es muss einen Schöpfer geben. Wenn es einen Gott gibt, dann hat er auch mich gemacht. Und dann hat er einen Plan und dann kennt er mich. Ich will ihn kennenlernen. Die Leute kommen auf so etwas Einfaches nicht. Nur auf komplizierte Dinge. Wie wenn ein Mensch auf den Mond schießt. Oder neuerdings Pläne macht, den Mars zu besiedeln. Auf sowas kommt man. Aber wer ist der, der das alles gemacht hat und das alles erhält? Und wie kann ich mit ihm in Kontakt treten? Auf so einfache Dinge kommen die Menschen nicht. Nicht, weil sie nicht intelligent sind. Das hat mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Sie sind belogen vom Feind, weil er Tag und Nacht redet. Und jetzt kommt die Gemeinde und findet ihre Identität. Wir sind die Hütte Davids. Wir haben machtvolle Waffen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Zu zerstören Befestigungen. Wir reißen Festungen nieder. Wir reißen nieder jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Von dem Moment an, wo wir anfangen zu glauben, Lobpreis ist eine dreidimensionale Sache. Es hat was mit Gott zu tun, es hat was mit dem Teufel zu tun und es hat was mit den Menschen in der Stadt und in der Region zu tun. Von dem Moment an, wo wir das glauben, verändert sich die Art unseres Lobpreises. Und leider ist es so, viele Gemeinden, das einzige Ziel mit Lobpreis, das sie haben, sie wollen sich ein bisschen nett fühlen. Sie wollen ein bisschen Stimmung haben. Sie wollen irgendwie, dass es ein bisschen locker ist. Oder manche denken auch, wenn man die Gemeinde locker ist, dann öffnet sich auch das Portemonnaie. Wie hässlich, wie eklig. Lobpreis ist eine heilige Sache. Es geht um Gott, es geht um den Teufel und es geht um die Menschen. Und dass wir dabei gesegnet sind, ist ein kleiner, aber nicht das wichtigste Ding in der Sache. Ist ein kleiner Aspekt. Eine Gemeinde hat einen Auftrag, mit ihrem Retter Gott zusammenzuarbeiten. Und sie soll ihm Gelegenheit geben, Menschen zu retten. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und ich sage es noch einmal, jede Gemeinde, die diesen Aspekt außer Acht lässt oder vergisst, wird sterben. Und wir wollen leben und wir wollen mit Gott in einer lebendigen Verbindung, in einer lebendigen Partnerschaft sein. Und deswegen ist es notwendig, dass wir auf seine Anweisungen hören. Und hier lesen wir die Anweisung, dass Gott eine Macht gegeben hat, den geistlichen Babys, den Kindern und Säuglingen. Eine Macht, und diese Macht kann den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen bringen. Und wer seine Bibel kennt, weiß, dass Jesus diesen Vers später zitiert. Und als er ihn zitiert, verändert er den Vers. Und er sagt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht, hast du Lob gegeben. Lob. Hier im Original heißt es Macht und bei Jesus dann im Neuen Testament Lob. Du hast Lob gegeben. Und jetzt ist die Frage, hat Jesus in der Sonntagsschule nicht aufgepasst und seinen Bibelvers nicht richtig gelernt und hat da was durcheinander gebracht? Oder will er uns hier eine Offenbarung geben? Die Macht, von der das Alte Testament spricht, ist das Lob der Kinder Gottes. Gottes Lob ist eine Macht. Und diese Macht wirkt sich aus, nicht nur auf das Herz Gottes, der hoch erfreut ist, sondern auch auf die Mächte der Finsternis. Und bevor wir das praktizieren, müssen wir es glauben. Wenn Wahrheit nicht unser Herz ergreift, dann wird Lobpreis uns immer etwas Fremdes bleiben, wird immer etwas Komisches bleiben, wird immer etwas bleiben, worin wir uns nicht richtig reingeben können. Und wir können nicht im Glauben mit Gott zusammenarbeiten. Alles, was wir tun, müssen wir im Glauben tun, sonst ist Sünde. Wir können sogar beim Lobpreis sündigen. Alles, was nicht aus Glaube geschieht, ist Sünde. Aber wenn ich glaube, Gott hört mich, mein Lob ist ihm angenehm, er nimmt das an. Er ist nicht kritisch, er ist nicht negativ, er sagt, was, du willst mich loben? Was hast du gestern noch gesündigt? Nein, die Sünde von gestern haben wir schon längst bekannt, die ist schon längst unter dem Blut, die ist längst fertig. Und Gott hat versprochen, ich will an ihre Sünde nicht mehr denken. Und wenn Gott nicht mehr daran denkt, warum sollen wir daran denken? Das hört sich leichtfertig an, das hört sich an, wie Sünde nicht ernst nehme. Nein, wir nehmen Sünde ernst und wir tun das Einzige, was Gott geboten hat, was man mit Sünde tun soll. Wir bekennen sie, Wir lassen sie, wir glauben an Vergebung, wir glauben an Reinigung und wir gehen als gereinigt, als hätten wir nie gesündigt weiter. Das ist, was wir tun mit Sünde. Gott will nicht, dass wir geplagt sind von Sündenbewusstsein. Das ist nicht ein Beweis unserer Hingabe an Gott, das ist ein Beweis unseres Unglaubens. Das Problem der Sünde ist erledigt. Seit Golgatha. Das Blut Jesu reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So, was ist noch übrig, wenn alle Ungerechtigkeit abgewaschen ist? Gerechtigkeit. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Ja, aber was ist, wenn wir wieder sündigen? Wir werden wieder sündigen, keine Sorge. Dann bringen wir das Gott und wir nennen das Ding, wie Gott es nennt. Wir erklären, dass es falsch war, dass wir kein Recht hatten, so zu fühlen oder so zu benehmen oder so zu sprechen. Wir stimmen mit ihm überein, wir bitten um Vergebung und weiter geht's. Das Problem der Sünde, selbst wenn du niemals Sieg über hässliche Gewohnheiten finden würdest, was nur möglich ist, wenn du nicht tust, was die Bibel sagt. Selbst wenn du nie Sieg haben würdest über sündige Gewohnheiten, das Problem der Sünde ist erledigt. Weil du Vergebung haben kannst. Weil du Reinigung haben kannst. Weil dein Gewissen frei sein kann von jeder Minderwertigkeit und Schamgefühl und unwürdig sein vor Gott. Halleluja. Aber es gibt sogar mehr als nur Sündigen und Vergebung, Sündigen und Vergeben, Sündigen und Vergebung. Es gibt Sieg über Sünde. Aber das ist nicht mein Thema. Halleluja. Aber ich will nur sagen, das Thema Sünde ist erledigt. Halleluja. Und Gott hört unsere Gebete. Gott sieht uns. Und deswegen, weil Gott mich sieht, macht es Sinn, so zu machen. Wenn er nicht da wäre, wenn er nicht sehen würde, ich wäre der größte Affe. Oh, ich liebe dich. Halleluja. Wenn er nicht da wäre, das sehen würde, die Engel sagen, guck dir mal den Spinner an. Der glaubt tatsächlich, Gott sieht ihn. Der glaubt tatsächlich, Gott achtet auf so einen Kinderkram. Ja, das glaube ich allerdings. Weil mein Gott gebot und hebt die Hände auf im Heiligtum. Halleluja. Halleluja. So, wir glauben, er ist da und es berührt ihn, es erfreut ihn, es bedeutet ihm etwas. Ob ich sage, ich liebe dich, ich will dich, ich gehöre dir, du bist kostbar, es bedeutet ihm etwas. Aber ich glaube auch, der Teufel ist da und es macht auch was mit ihm. Mein Lobpreis macht etwas mit den Mächten der Finsternis. Das ist, was ich glaube. Wo kommt dieser Glaube her? Aus dem Wort Gottes. Da kommt dieser Glaube her. Die Wahrheiten der Bibel müssen eine Realität in unserem Herzen werden. Halleluja. Lass uns mal zu Psalm 63 gehen. Nee, den meine ich nicht. 68, sorry. 68. Gott wird sich erheben. Es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Hier siehst du die beiden Wirkungen des Angesichts Gottes. Die einen freuen sich, die anderen rennen in Panik auseinander. Die Heiligen freuen sich, sie jubeln, sie jauchzen vor dem Angesicht Gottes. Aber die Feinde Gottes treibt es wie Rauch auseinander. Sie zerschmelzen, sie kommen um. Das ist die Macht der Gegenwart Gottes. Da steht's. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott thront im Himmel. Aber er muss in unserem Leben, in unserem Haus und wenn wir zusammenkommen als Gläubige, er muss da auf eine spürbare Art und Weise seinen Thron aufrichten. Durch Lob. Der Thron Gottes zeigt sich, wirkt sich aus, manifestiert sich durch das Lob der Gemeinde. Das ist, was die Bibel sagt. Deswegen sagt er, sucht mein Angesicht, weil wir haben was zu freuen und der Feind hat was zu jammern. Halleluja. singt Gott, spielt seinem Namen. Man könnte fast davor sitzen, Vers 5. Deshalb, weil das so ist, vor dem Angesicht Gottes haben die Feinde Riesenangst. Vor dem Angesicht Gottes werden die Heiligen belebt und erfrischt und erneuert und aufgebaut. Deshalb singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Ja, Jahwe, ja ist sein Name und jubelt vor ihm. Wenn wir seinen Namen besingen, und so viele Male steht es, der Name Gottes ist der höchste. Wir sollen seine Macht, seine Überlegenheit, seine Größe, seine Erhabenheit proklamieren, weil Gott macht das Wort seiner Knechte wahr. Wir reden von wer er ist, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, welchen Platz der Erhabenheit er jetzt hat. Und unser Innerstes wird erfüllt mit der Größe und der Erhabenheit Gottes und mit seinem Sieg. Und wir werden emporgehoben. Und wir herrschen mit Christus zusammen über die Mächte der Finsternis. Christus ist hoch erhoben über jeden Namen. Und wir mit ihm. So die Mächte der Finsternis, wenn wir im Geist sind, sind unter unseren Füßen. Und dann können wir tun, was die Bibel sagt, den Feinden niedertreten. Wenn da oben die Mächte sind und wir sind hier unten, versuch mal, sie niederzutreten. Du kannst das Bein ausrenken, aber das wird trotzdem nicht funktionieren. Aber wenn wir da oben sind und er ist da unten, können wir mal drauftreten. Und das ist tatsächlich, was im Neuen Testament, im Lobpreis der Hütte Davids geschah. Sie haben gesungen, zum Beispiel David sagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Er wusste, die sind da. Die Götter, was sind die Götter? Die Nichtser. Verächtliche Namen für falsche Götter, für Geister. Ich will dir spielen vor den Göttern. Und die Krönung in der ganzen Geschichte von Hütte Davids, ein kleiner halber Vers, ist mitten im Lobpreis, mitten in der Feier seines Namens. Auf einmal wendet man sich zu diesen Nichtsen. Und erteilt ihnen Befehl. Fall vor ihm nieder, all ihr Götter. Das ist nicht an Gott gerichtet, das ist an die Mächte der Finsternis gerichtet. So mitten im Lob Gottes auf einmal wenden sie da unten und geben einen harten, klaren, eindeutigen, unmissverständlichen Befehl an die Mächte der Finsternis. Und wissen, Gott ist mit uns. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Er verleiht unseren Worten Autorität. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, sagt das Wort Gottes. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn wir im Glauben sind, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, wenn die Wahrheit in uns wohnt, dann können wir gebieten und Mächte der Finsternis müssen, ob ihnen das Spaß macht oder nicht, das fragt niemand. Sie müssen gehorchen. So nehmen wir Macht über die Mächte der Finsternis im Lobpreis. Und ein Bruchteil unseres Lobpreises, ein ganz kurzer Moment, boom, fertig, weiter, Halleluja, Gott ist groß. Nirgendwo ist davon geredet, dass wir stundenlang uns mit den Mächten der Finsternis beschäftigen sollen. Einen kurzen Befehl, zack, bumm, draufhauen, fertig und weiter feiern. Halleluja. Aber neutestamentliche Gläubige, bibelgläubige Menschen reden mit dem Teufel. Als ich anfing, diese Dinge zu lehren, vor über 30 Jahren, gingen die Gerüchte rum. Oh, weißt du was, der Henkel, der lehrt, wir sollen mit dem Teufel reden. Der Henkel, der redet mit dem Teufel. Allerdings, Jesus hat mit dem Teufel geredet. Die Apostel haben mit dem Teufel geredet. Wir reden mit dem Teufel. Aber wir reden bestimmte Dinge, nicht irgendwas. Keine netten Worte, wir erteilen Befehle. Wir sagen, wo es lang geht, was nicht mehr geht. Wir sagen, das ist illegal, das hört jetzt auf. Wir bringen zum Schweigen. Und wenn wir ihn zum Schweigen gebracht haben, dann kann der Heilige Geist wirken und kann Menschen besuchen zu Hause, kann Menschen in schwierigen Stunden ihres Lebens, in Unglück, im Leid, kann ihnen auf einmal Gedanken geben, hey, du hast doch mal dieses Traktat bekommen, du hast doch mal eine Bibel geschenkt bekommen, möchtest du nicht mal reingucken? Weil nicht mehr der Lärmmacher um sie herum ist und sie zumüllt, und sie müssen die neueste Talkshow sehen oder den neuesten Quatsch hier und den neuesten Blödsinn da, sondern all das hört einmal auf, dieses Bombardement hört auf und der Feind kann nicht mehr zu ihnen reden. Und sie bekommen Gedanken eingegeben und sie fangen an, Gott zu suchen. Halleluja. So ist es in meinem Leben gewesen. Ich war philosophisch und mein Hobby war, mit Christen zu diskutieren und sie unter den Tisch zu diskutieren. Das war mein Hobby. Und die waren für mich so blöd. Und ich habe die so verachtet, so primitiv. Weil ich war in den ganzen östlichen Weisheiten, Hinduismus und Buddhismus und all diese Dinge, von denen die keine Ahnung hatten. Und ich konnte die unter den Tisch reden. Aber was ich nicht wusste, dass wenn wir fertig waren mit Diskutieren, die haben für mich gebetet. Die haben für mich gebetet. Und später haben sie mir erzählt, einmal war ich wieder da und habe wieder eine Debatte mit ihnen gehabt. Und da haben sie beschlossen als ganze Jugendgruppe, jetzt ist fertig. Wir hören auf, für den zu beten. Das hat keinen Zweck. Der ist so stolz, der ist so vernagelt, der will nicht hören. Wir haben mit ihm geredet, wir haben ihm erklärt, wir haben alles gemacht, wir haben gebetet. Es fruchtet einfach nichts. Wir werden es jetzt aufgeben. Und zwei Schwestern haben protestiert. Haben gesagt, nein, wir werden weiter beten, bis er zum Heil durchbricht. Wir werden weiter beten. Und ich glaube, das, was dann in meinem Leben passiert ist, wie ich in eine große Krise kam und wie dann Jesus mir erschienen ist und wie ich eine Offenbarung hatte vom Kreuz von Golgatha, ist das Ergebnis des Gebetes dieser Menschen. Ob Gott Menschen retten kann, hängt nicht von Gott ab, es hängt von der Gemeinde ab. Und unsere Gebete haben Kraft und wir können mit Gott zusammenarbeiten. Halleluja. Halleluja. Und ihr alle von dieser Gemeinde, ihr habt das mitbekommen, was für ein Wunder Gott getan hat im Leben von Philipp. Und wir freuen uns darüber. Das ist fantastisch. Aber draußen sind noch Hunderte von anderen genauso wie er. Und wir wollen, dass die Gott kennenlernen. Wir wollen, dass das Licht durchbricht und die blinden Augen aufgetan werden und dass sie Jesus sehen. Und hier oder in einer anderen Gemeinde in der Richtung des Wortes Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes ihr Zuhause finden. Ob hier oder da, spielt keine Rolle. Hauptsache, sie kommen zum Herrn. Wir kämpfen nicht für Gemeindewachstum, wir kämpfen, dass Menschen gerettet werden. Und dann möge der Herr sie platzieren, wo er sie hinplatzieren möchte. Aber wir wollen mitarbeiten mit dieser Sehnsucht Gottes. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott sagt, wer macht mit? Wen kann ich senden? Wer will mein Partner sein? Wer will mit mir zusammenarbeiten? Wer will mir glauben, dass ich auf törichte Art und Weise Menschen rette? Wir müssen nicht ein Zelt mieten, eine Halle organisieren und ein 5-Jahre-Programm vorausmachen und uns alle verausgaben und irgendwelche Geschichten machen. Wir müssen nur Sonntag für Sonntag den Himmel öffnen über Kreiz, den Himmel öffnen über dem Vogtland und dem Heiligen Geist Raum geben, zu den Häusern zu gehen und danach übernatürliche Begegnungen zu machen zwischen einigen von uns und diesen Leuten. Auf einmal treffen wir sie auf der Arbeit, auf einmal treffen wir sie auf der Straße oder beim Autostopp. Wir treffen diese Leute, weil Gott übernatürlich das arrangiert. Und auf einmal werden dir die Augen aufgetan und der nächste Kandidat, den Gott retten will, der sitzt gerade neben dir auf der Schulbank oder steht neben dir an der Drehbank oder am Büroschalter. Und auf einmal siehst du, Gott möchte diese Menschen retten. Ich werde das nie vergessen, das erzähle ich jetzt noch zum Schluss. Als ganz junger Christ, da war ein Christenmädel, für das ich mich interessiert hatte. Und ja, ganz keusch, ganz harmlos, ganz in aller Gottesfurcht, das darf man als junger Mensch. Aber es war nicht die Richtige, dank sei Gott, die Richtige sitzt da. Aber das wusste ich ja damals noch nicht und habe sie erst mal angetestet. Ja, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist, was viele heute nicht verstehen. Ja, wenn du glaubst für einen Ehepartner, dann sitz nicht zu Hause und denke, der kommt irgendwann und klingelt mit einem Blumenstrauß. Ich bin's. Nein, Glaube ohne Werk ist tot. Gut, das ist jetzt nicht mein Thema. ich besuchte dieses Christenmädel und die wohnte zusammen in einem Zimmer mit einer Arbeitskollegin. Die arbeiteten auf einem Gutshof und machten da so ein Haushaltsdingsbums. Ich weiß nicht genau, was das war. Ja. Und als ich die sah, diese Arbeitskollegin, auch eine junge Frau, ich kann es nicht erklären, ich habe gedacht, die ist ganz nah beim Herrn, die wird sich ganz bald bekehren. Ich sah die und das ging so, zack, die ist dran. Und ich sprach mit dem Christenmädel über diese Arbeitskollegin. Und sie winkt ab und sagt, ach, die ist total zu, die will überhaupt nichts hören, die ist ganz weit weg von Gott, da ist null Chance. Sie hat so negativ geredet. Und ich dachte, komisch, ich habe den Eindruck im Heiligen Geist, die ist ganz kurz davor und die wohnt mit der zusammen und die hat die klare Gewissheit, bei der wird nie was gehen. Komisch. Jedenfalls gab es ein evangelistisches Konzert oder wie soll man das nennen, eine musikalische Veranstaltung. Und ich lud diese Ungläubige ein und habe gesagt, komm doch bitte, das wird gut sein, komm doch mal. Und die kam dahin, zum großen Erstaunen des Christenmädels, die nicht eingeladen, ich habe die eingeladen. Und dann war Pause und man stand so auf dem Hof und ich war irgendwie anders beschäftigt und sah diese junge Frau dort, diese Ungläubige, und der Heilige Geist kam auf mich. Kennst du das, wenn der Heilige Geist auf dich kommt? Und auf einmal hatte ich ein ganz großes Verlangen, für diese Frau zu beten. Und ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, entschuldige bitte, ich würde gerne für dich beten, darf ich das? Fast jeder Ungläubige, den du das fragst, wird das erlauben. Weil sie denken, du gehst nach Hause, faltest die Hände und murmelst ein frommes Gebet. Und das kann ja nicht schaden. Also, da sind die Ungläubigen sehr tolerant. Wenn du fragst, darf ich für dich beten? Die sagen ja. Die wissen ja nicht, was du im Sinn hast. Ja? Also, die sagt ja, wenn du möchtest. Und ich legte meine Hand auf ihre Schulter und die andere Hand reckte ich gen Himmel, machte die Augen zu, vorsichtshalber, falls irgendeiner mich komisch angucken würde. Und ich dadurch irritiert werden könnte, ja, aber ich liebe die Augen zugemacht. Ja. Manchmal kann man besser auf den Herrn sehen, wenn man die Augen zumacht, man wird nicht abgelenkt. So, eine Hand auf ihre Schulter, die andere zum Himmel und dann habe ich den Herrn gepriesen für seine Liebe, für sein Interesse an diesem Menschenkind und an sein Verlangen, Gutes zu tun. Und ich merkte, wie der Heilige Geist mich leitete und ich betete prophetisch hinein in Dinge, die ihre Probleme waren und die Gott lösen wollte und sprach die Lösung Gottes aus über im Leben. Und ich spürte, da war so eine Salbung und meine Worte waren wie Pfeile, die gingen geradewegs hinein ins Herz. Und als ich fertig war, Amen, schaute ich sie an und sagte, wenn du wissen willst, ob es diesen Gott, mit dem ich gerade geredet habe, wirklich gibt, dann tu eins, geh nach Hause, guck zum Himmel und sag, Gott, zeige mir, warum Jesus sterben musste. Das war alles, was ich ihr gesagt habe. Ich habe nicht versucht, sie zu überreden, ein Übergabegebet zu sprechen oder irgendetwas. Das nützt nichts, ihr Lieben. Erst müssen Leute Begegnung mit Gott haben. Wenn da nichts in ihrem Herzen passiert, keine Sündenerkenntnis da ist, keine Erkenntnis des Heils da ist, nützt ein Übergabegebet nichts. Das ist, wo die Christenheit über die lange Zeit sich betrogen hat. Und sie denkt, wenn wir Leute dahin bringen, die richtige Formel auszusprechen, sind sie errettet. Die Bibel sagt, wer im Herzen glaubt, und mit dem Munde bekennt. Wenn im Herzen nichts ist, kannst du mit dem Munde bekennen, das wird nichts bringen. Wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. So, ich sagte, wenn du wissen willst, ob es diesen Gott gibt, geh nach Hause und frage, warum musste Jesus sterben? 10 Tage, vielleicht 14 Tage später, kriegte ich einen Brief von dieser Frau. Und der fing an mit Halleluja, ich gehöre auch dazu. Und dann schreibt sie, das hat sie so getroffen, wie ich für sie gebetet habe. Sie war sowas wie vom Donner gerührt, sah man ihrem Gesicht auch an. Und sie ging nach Hause und hat jeden Tag nur dieses kleine Ding aufgesagt. Gott, warum musste Jesus sterben? Und sie sagt, ich war draußen im Garten beim Himbeer- oder Johannisbeerpflücken, ich weiß nicht mehr, hinter irgendeinem Strauch saß sie und hat Beeren gepflückt. Und auf einmal bekommt sie eine Offenbarung, eine übernatürliche Schau, eine Sichtweise. Christus am Kreuz. Genau das, was ich auch bekommen habe, als Gott mich geholt hat. Ich sah Jesus am Kreuz und ich habe verstanden, er hängt dort für mich. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe. Durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Sie hat Jesus am Kreuz gesehen. Und sie hat verstanden, das hat kein Mensch ihr erklärt, sie hat verstanden, Jesus ist für ihre Sünden gestorben. Und sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und schreibt den Brief, Halleluja, ich gehöre auch dazu. Und so wird eine wunderbare, siegreiche Frau Gottes ist später in die Mission gegangen. Halleluja. Halleluja. Da draußen sind Hunderte von Philipps, die warten auf eure Gebete. Und wenn ihr seht, das passiert noch einmal und noch einmal und noch einmal und vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr später sitzen hier 20 neue, die vorher noch in Finsternis waren. Ihr Lieben, das wird so einen Schub geben. Und das wird auch die fleischlichen Christen enorm unter einen guten Druck setzen. Dass sie sagen, hey, wenn ich sehe, wie die abgehen, wie die jetzt wachsen, wie die jetzt Gott erleben, ich muss jetzt mal langsam in die Hufe kommen. Sonst bin ich ja hier das Schlusslicht. So, das bringt eine Menge Dynamik in die Gemeinde, wenn neue Leute kommen, die in der Finsternis waren, die Gott erlebt haben, die vielleicht nicht so sind, wie du dir vorstellst, wie ein ordentlicher Baptist aussieht. Ja? Aber diese Vorstellung kannst du vielleicht auch mal an der Bibel prüfen und auf die Müllhalde tun. Halleluja. Halleluja. Die Gemeinde ist gerufen zu einer Partnerschaft mit Gott. Und dieser Gott ist ein Rettergott. Und da sind Menschen da draußen, die warten darauf, dass wir in die Hufe kommen und dass wir dem Teufel Paroli gebieten und dass wir ihn zum Schweigen bringen, damit der Heilige Geist endlich einmal zu ihren Herzen reden kann und ihnen gute und hilfreiche Ideen und Gedanken geben können. Ich habe doch da mal so eine Einladung bekommen. Ich habe doch da mal diesen oder jenen getroffen. Der war ein bisschen seltsam, aber irgendwie denke ich, vielleicht ist es doch was für mich. Und ich gehe mal hin, ich gucke mir das mal an oder ich lese mal dieses Buch, ich schlag mal die Bibel auf und so weiter. Sie kriegen gute Gedanken. Und der Heilige Geist benutzt es, um ihnen die Augen aufzutun. So, Lobpreis ist nicht, wir wollen hier eine Fete feiern. Lobpreis ist, wir dienen Gott. Und ein Aspekt, Gott zu dienen, ist, ihm zu erlauben, Rettergott zu sein. Das ist ein Aspekt, wie wir ihm dienen. Wir wollen mit ihm zusammenarbeiten. Was ihm wichtig ist, soll und muss uns wichtig werden. Und eine Gemeinde, die nicht kämpft im Lobpreis gegen die Mächte der Finsternis, die nicht glaubt und entsprechend handelt, den Feind, den Rachgegen zum Schweigen zu bringen, ist eine Gemeinde, die zum Stillstand verurteilt ist, mit der Gott nicht viel anfangen kann, außer sie mächtig wach zu rütteln. Seid gesegnet und werdet Partner Gottes. Und erlebt, wie das Zepter der Macht Gottes von der Gemeinde aus unserem Lobpreis ausgestreckt wird. Das Zentrum des Lobpreises ist nicht, dass du dich toll fühlst. Und wenn Gott das schenkt, dass du dich toll fühlst und du hast eine Berührung und das heilige Lachen kommt oder du fällst um oder du bist trunken im Heiligen Geist, dank sei Gott. Aber irgendwann steh wieder auf und denk an die Philipps da draußen. Und tu was für dich. Und sag, Gott, du hast es mit mir gemacht, jetzt rette Menschen, erweise dich, lass dein Licht scheinen, wir bringen den Feind zum Schweigen, es ist fertig jetzt. Wir verkündigen das Heil Gottes allen Nationen. Wie kann man das tun? Indem wir hier den Namen Gottes ausrufen über dem Vogtland. Und wenn der Heilige Geist führt und ihr sollt das für Timbuktu tun, dann macht das für Timbuktu. Und wenn ihr es tun sollt für irgendein anderes Land, dann tut ihr das da. Hier heißt es, komm, wir lesen noch einmal. Die Hütte aufrichten, auf dass die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Völker, über welchen der Name des Herrn angerufen worden ist. Wer ruft denn den Namen des Herrn an über den Völkern und dann suchen sie Gott? Die Heiden? Nein, die Gläubigen. Was für eine Idee. Wir bekommen einen Impuls, wir singen für irgendeinen indischen Bundesstaat oder für Katar oder für Dubai oder für irgendetwas. Und Gott gebraucht unsere kleinen Gebete, unsere kleinen Proklamationen, unser Singen für Timbuktu und er zündet dort etwas an. Gott handelt auf eine törichte Art und Weise, nicht wie Missionsstrategen sich das vorstellen. Gott nimmt das Schwache, das verachtet ist, um Großes zu tun. So handelt Gott. Für Goliath braucht es einen Stein. Eine ganze Armee hat kapituliert und Angst gehabt. Und Gott kommt mit einem Hirtenjungen mit einem Stein und lässt den Riesen umfallen. Gott gebraucht Gebete, Gott gebraucht Fahnen, Gott gebraucht Proklamationen, prophetische Gebete. Gott gebraucht simple kleine Dinge, die voller Power sind, die den Feind zum Zittern bringen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir wollen dir näher kommen. Wir wollen das, was dich bewegt, auch dass es unser Herz bewegt. Du bist ein Retter. Du willst, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu hast du uns den Auftrag gegeben, in der Kraft des Heiligen Geistes, den Feind zum Schweigen zu bringen. Und das wollen wir tun. Wir wollen gehorsam sein. Und wenn Menschen uns dafür verachten, wenn die nicht verstehen, was wir da tun, und wenn die das töricht finden, der Herr segne sie. Aber wir halten uns an dein Wort und du wirst dein Wort ehren. Du wirst gehorsam gegenüber deinem Wort ehren. Und wir danken dir, dass da Menschen sind, die bereit sind, gerettet zu werden. Und durch unseren Dienst vor dir, durch unsere Gebete, durch unsere Proklamation, wirst du Menschen retten, ihnen die Augen auftun über deine große Macht und über deine gewaltige Liebe. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Wir ergreifen das, wir nehmen das und wir wollen mit einem neuen Bewusstsein, mit einer größeren Klarheit, mit einem größeren Maß von Glauben unseren Dienst tun, Sonntag für Sonntag oder Hauskreis für Hauskreis und wollen Priester sein des Allerhöchsten und dir Raum geben, mit uns und durch uns zu wirken und Menschen zu retten. Halleluja, wir ehren dich für das, was kommen wird. Wir danken dir, du Rettergott. Halleluja, danke Vater, danke. Amen, Amen, Halleluja.